1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Jo, moin.
Oha, da klingt aber müde jemand. Thema heute ist sauer.
Haben deine Kinder schon eine Sauerphase gehabt oder hinter sich gebracht mit diesen ekligen Center-Shock-Kaugummis und so weiter?
Ja, auch diese sauren Gummibärchen schon, die kann ich ja nicht.
Aber was wir immer gerne mochten früher, als wir noch unsere Sendung im Admiralspalast hatten, waren Bärchenpärchen, wo eins sauer ist und eins süß.
Ja,
das war ziemlich gut.
Das war geil.
Weil es sich so gecancelt hat, ausgecancelt.
Wir beide waren das Admiralspalast-Bärchenpärchen.
Möglicherweise, aber ich glaube, da kommen jetzt Konnotationen auf, die ich so nicht unterschreiben möchte. Ja. Kann man eigentlich Konnotationen unterschreiben?
Ja, wenn sie gedruckt sind.
Als Kaiser Wilhelm 1482. Ach nein, wann war das nochmal? 18 irgendwas? Die Konnotationen von Van da unterzeichnet. Ich finde, da kann man was Schönes draus machen.
Muss man aber nicht.
Wie auch, also gibt's grundsätzlich, was ist so die Grenze an Sauer, die du noch magst?
Also ich liebe ja, wie du weißt, eine klassische Margarita. Und die ist ja doch mit Limettensaft ziemlich säuerlich und salzig am Rand. Diese Kombination finde ich geil.
Die ist ja ekelhaft, weil die ja sauer und salzig ist.
Ich habe auch gar kein Problem, nach einem guten Tequila in eine Zitrone zu beißen. Das passt alles schön zusammen. Wenn es gut abgestimmt ist, kann ich ja sauer. Aber dieses chemische Sauer, ja, dieses Center-Shock irgendwie saure Lolli, bah, das kann ich nicht leiden. Das mag ich nicht. Also ich finde sauer an sich gut.
Center-Shock, saure Lolli, bah.
Ja, genau. Chemo, da draußen irgendwie eine Töle, was?
Ich wollte gerade sagen, ist das ein Hund oder quietscht dein Mikro irgendwie auf eine komische Art und Weise? Da lüftet man einmal im Jahr im Radio 1 Studio durch und dann das.
Und dann sowas, genau. Vielen Dank dafür nochmal, Caro, fürs Durchlüften. Das war ein Hund, war nicht mein Mikro, was bellte. Haben Sie das da draußen überhaupt gehört? Weil wir hören ja hier unter Kopfhörern ab, wie es so schön heißt. Und da hört man ja alles.
Hört man alles. Alles und jedes?
Ja.
Moment mal.
Was ist mit dir und sauer?
Hat da nicht gerade jemand gepupst zu Hause? Mit mir und sauer?
Ja.
Ja, sagen wir mal so, nee. Also ich mag...
Also sagen wir mal jein.
Sagen wir es so. Also ein Sorbet zum Beispiel, leicht säuerlich, finde ich okay.
Zurzeit ist ja Eat Berlin, wir sagen Sorbet. Ja, wir betonen die erste Silbe. Es ist ein Restaurant, es ist ein Dessert und es ist ein Amuse-Girl.
Also Leute, die das so betonen, und das sage ich mit aller Freundschaft zu den vielen tollen Gastronomen, Köchen, Feinschmeckern und so, die ich wirklich liebe, Leute, die das so betonen, sind einfach Schwachmaten. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und das, also linguistisch jetzt, muss ich einfach mal sagen. Ansonsten natürlich nicht. Also eine leichte Säure, gern. Auch mal ein schönes Essig- und Öldressing.
Oh ja,
alles auch schön. Das mag ich, aber wenn es zu sauer wird, also in Form einer Mutprobe, habe ich natürlich auch so Center Shocks schon gegessen. Um meinen Kindern zu zeigen, was ich für ein toller Hecht bin.
Ja.
Genau. Und dann rennt man nach nebenan und wäscht sich den Mund mit warmer Schokolade aus. Aber an sich ist es nicht so meins. Also ich mag dann tatsächlich eher die Kombination der Geschmäcker. Ich mag es dann so ganz leicht mal bitter, ganz leicht mal sauer und so. Das finde ich besser. Das Schlimmste allerdings, was man mir antun kann, ist saurer Kaffee. Also es gibt
so ein richtiger Atze. So ein sehr langer, sehr billig gemachter Filterkaffee, der so richtig Säure hat.
Genau, also die englischen, heißt es Baristas oder ist es Baristä? Also die Baristen, die sprechen ja dann von einer mehr oder weniger vorhandenen Acidity. Also Säurehaltigkeit. Ich weiß nicht, was man in Deutschland sagen würde.
Lass uns lieber Ätzigkeit sagen.
Genau, also ich habe einmal den Fehler begangen, im weit und maßlos überschätzten Soho-Haus einen Espresso zu bestellen.
Ja.
Und was ich bekam, war ein schwarzes Wasser, was dermaßen sauer schmeckte, dass ich gedacht hätte, man hätte irgendwie so eine, also du kennst doch dieses Reinigungsmittel, mit dem man Espressomaschinen reinigt.
Diese Reinigungstabletten.
Als hätte man die da drin vergessen, also oder mit reingetempert oder so. Also das ist etwas, was ich wirklich überhaupt gar nicht schätze.
Aber hast du Hunger verätzt? Oder war es einfach nur ein schlechter Kaffee?
Ich habe genippt
und
dann habe ich den wahrscheinlich auch nicht nur überschätzt, sondern auch überteuerten Espresso stehen lassen.
Er nippte. Was wir zum Thema sauer wirklich mit Ihnen vorhaben, erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute?
Es gibt weit mehr tolle Sachen zum Thema sauer als nur Schwefel und Salzsäure und sauren Kaffee im Soho-Haus. Welche Säuren es gibt, also die im Espresso und die anderen und was man damit machen kann, darüber sprechen wir.
Ja, außerdem, warum werden wir eigentlich sauer? Also, wieso geht es bei Kindern manchmal ganz besonders schnell? Das versuchen wir auch in dieser Sendung herauszufinden.
Sauerampfer wächst am Wegesrand und interessiert viele normalerweise recht wenig. Sollte es aber. Warum? Dafür müssen wir dranbleiben.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
So akustischer Clickbait, oder? Sie werden nie ahnen, was in Minute 23 dieser Sendung passiert.
Ich auch nicht übrigens. Ja.
Wer in Brandenburg oder auch in den grünen Ecken Berlins spazieren geht, der begegnet ihm recht regelmäßig, dem Sauerampfer. Ich kann mich erinnern, früher als Kind haben wir das Zeug von der Wiese gepflückt, unten drauf rumgekaut und fanden es schön, wie leicht säuerlich das geschmeckt hat. Die meisten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wahrscheinlich vorbeigehen, ihn nicht sehen, genauso wie wir heutzutage, leider. Man sollte aber nicht einfach vorbeigehen, denn Sauerampfer eignet sich wunderbar zum Verzehr, ist sehr, sehr lecker und es gibt da noch so viel mehr, was da an Wildkräutern in unserer direkten Umgebung wächst und deswegen sind wir sehr froh, dass Wildkräuter Expertin und Autorin Maike Bosch jetzt bei uns ist. Sie hat das Buch Wildkräuter am Blatt erkennen geschrieben. Mal sehen, ob wir Wildkräuter auch an der Akustik erkennen. Schönen guten Morgen, Frau Bosch.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Am Blatte sollt ihr sie erkennen, sagte schon einer der Klassiker. Frau Bosch, erstmal außer Sauerampfer pur zu mampfen, für welche Gerichte kann man denn Sauerampfer verwenden?
Also man kann so Wildkräuter grundsätzlich für Salate verwenden oder zum Beispiel für Kräuterbutter, Kräutersalz oder auf eine Kräutersuppe draufstreuen. Wichtig ist, dass solche Kräuter nicht zu lange erhitzt werden, weil sonst die Geschmacksstoffe und die ätherischen Öle flüchtig sind.
Okay, also eher salatig oder salatartig. Wo findet man den Sauerampfer?
Sauerampfer ist in Wiesen zu finden, eher nicht am Wegesrand. Man sollte aber schon aufpassen, dass das nicht gedüngte Wiesen sind oder wo vorher der Bauer drüber gefahren ist und Gülle ausgebracht hat. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, wo man sammelt.
So, Frau Bosch, an der Stelle mal eingehakt für alle Berlinerinnen und Berliner, die, keine Ahnung, so wie wir früher im Südpark, das
die
Zeug
sagen,
von der Wiese gefuttert
haben. Was ist denn eigentlich ein Bauer?
Ja, die eher sagen so, was ist denn mit Hunden, die auf der Wiese unterwegs waren?
Ja,
und was,
genau.
Was ist mit dem Fuchs und dem gefährlichen Fuchsbandwurm?
Ja, genau. Also bevor ich irgendwo sammle, sollte ich natürlich schon gucken, liegen irgendwelche Exkremente rum? Ist das eine beliebte Hundewiese? Natürlich kann ich dem Fuchsbandwurm oder auch dem Hantavirus nicht gänzlich aus dem Weg gehen. Aber wenn ich daheim diese Kräuter gründlich wasche, dann dürfte die Gefahr doch gegen Null gehen.
Okay, also jetzt, woran man eine, sagen wir mal, einigermaßen unversehrte Wiese erkennt, da haben wir jetzt schon besprochen. Woran erkennt man denn Sauerampfer?
Sauerampfer hat ein Blatt, das aussieht wie ähnlich wie eine Lanze vielleicht. Mhm. Und der untere Blattrand ist so reingezogen, wenn man den Stiel reingesteckt hätte in das Blatt. Es gibt verschiedene Ampferarten, die sehen ziemlich ähnlich aus vom Blatt her. Es ist aber dann kein Problem, wenn man einfach auch mal einen anderen erwischt. Der ist auch nicht giftig.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Es gibt keinen ostnorddeutschen Giftampfer, an dem man sich dann sofort... Okay.
Nein, den gibt's nicht, aber man sollte sich trotzdem vorher auch gut informieren, wie die Giftpflanzen, die Verwechslerpflanzen aussehen.
Okay. Schierlingampfer.
Genau. Jetzt, wenn wir... jetzt haben wir den Ampfer... Jetzt gibt es ganz sicher noch wahnsinnig viel mehr Zeug, was bei uns am Wegesrand oder auch mal im Garten wächst, was wir, sagen wir mal, von der Leckerheit und den Inhaltsstoffen unterschätzen. Sagen Sie uns doch mal so ein paar Highlights.
Wir sind ja gerade beim Thema Sauer. Man kann im Wald vielleicht auch Sauerklee finden. Das sind so kleine Kleeblättchen mit nachher dann weißen Blüten. Der schmeckt auch relativ sauer. Der hat aber ziemlich viel Oxalsäure, da nicht zu viel essen davon. Und es gibt natürlich den Spitzwegerich, es gibt auch das Gänseblümchen. Man kann sehr viele Blüten essen oder auch als Deko auf den Salat streuen. Man kann eigentlich das meiste essen. Wie gesagt, man sollte sich nur vorher gut angucken, wie die Giftpflanzen aussehen, mit denen man es verwechseln kann.
Jetzt gibt es ja auch Pflanzen, die gelten unter Gartenbesitzern zum Beispiel gerne mal als Unkraut, wie zum Beispiel Giersch oder ähnliches. Hat es auch einen Nährwert oder muss ich es einfach wegmachen?
Giersch ist eigentlich sehr gesund. Wie die meisten dieser Wildkräuter schmeckt er auch sehr intensiv und viele von diesen Wildkräutern haben auch sehr viele Vitamine. Giersch hat auch ziemlich viel Vitamin C. Es ist nur so, dass wenn man im Garten als Unkraut hat, dann den vielleicht doch lieber nicht auf den Salat tut. Aber schmecken tut er eigentlich schon und er ist sehr gesund.
Also in Ihrem Buch gibt es ja nicht nur essbare Arten, sondern auch giftige Arten, damit man die eben dann nicht pflücken kann. Bei Pilzsammlern ist ja klar, wenn man sich vergreift oder verkocht, dann droht der schnelle Tod. Ist das bei Wildkräutern auch so?
Ja. Kann durchaus so sein. Sie haben vorher den Schierling angesprochen. Bei Schierling droht der schnelle Tod, bei Herbstzeitlose, bei Maiglöckchen. Also man sollte sich doch tatsächlich auch anschauen, was man da pflückt. Man sollte sich tatsächlich anschauen, bevor man es pflückt.
Ja, manche Sachen sollte man lieber auch gar nicht anfassen. Ne?
Genau.
Nicht mal anschauen. Ach so, nee. Das war
Dose nicht mal anschauen, sondern gleich weglaufen.
Okay.
Über Sauerampfer und andere Wildkräuter, die man essen kann, sprachen wir mit Wildkräuterexpertin und Autorin Maike Bosch. Sie hat das Buch Wildkräuter am Blatt erkennen geschrieben. Gucken Sie da rein, bevor Sie irgendwas maupeln oder da am Wegesrand grasen. Vielen Dank, Frau Bosch. Schönen Sonntag.
Danke, gleichfalls.
Danke, ciao. Zu spät. Als bei mir mal die Küche gefliest wurde und dann war dann so, hinterher wurde noch was an der Wand gemacht und da war so Mörtel oder Beton oder irgendwas auf den Fliesen und es ging überhaupt nicht ab. Und da hieß es, ja, da musst du in den Baumarkt gehen, da gibt es so ein Spezialreinigungsmittel. Und dann das Spezialreinigungsmittel habe ich gekauft. Es hat übrigens super funktioniert, kein Wunder. Es war auch Salzsäure, relativ hoch konzentriert. Da habe ich sofort gedacht, aha, wenn man also irgendwie jemanden umbringt und auflösen möchte, dann muss man nur so tun, als ob man seine Fliesen reinigt. Also sofort sind bei mir diese ganzen
Säure, macht mir Angst.
Genau, Säure in irgendwelchen Badewannen und Plastikwannen aus Filmen und Serien im Kopf gewesen. Ich habe es dann nicht gemacht, sondern nur den Boden damit gereinigt. Mhm. Ja, also man kann ganz sicher sein, aber
was solltest du hier auch anderes sagen?
Genau, es ist völlig richtig. Es gibt ein Potpourri an Säuren und die sind nicht nur zum Teil sehr gefährlich, sondern vor allem sehr interessant. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Chemiker, Entertainer und Autor Dr. Andreas Kornmüller. Er schreibt nicht nur über Chemie, sondern er macht sie auch mit seinen Science-Comedy-Shows erlebbar. Dort werden eine Menge... Nein. Guten Morgen, Herr Kornmüller.
Hallo, Herr Kornmüller.
Guten Morgen, Herr Daniel.
Herr Kornmüller, Schwefel und Salzsäure kennen wir aus dem Chemieunterricht noch. Das sind doch aber noch lange nicht die gefährlichsten Säuren, die es in der Chemie gibt, oder? Jetzt packen Sie mal aus.
Ja, ja. Also konzentrierte Salzsäure und Schwefelsäure und Salpetersäure. Das sind schon gute, so gefährliche Säuren. Mhm. Richtig schlimm ist so Flusssäure. Das ist nur Wasserstoff. Diese Säure greift auch Glas an. Da können Sie nicht im Glaskolben aufheben, da frisst sich die Säure durch. Flusssäure, sehr gefährlich. Mhm. Soll man die Finger von lassen. Königswasser kennen doch einige.
Das löst Gold auf.
Ja, genau, richtig. Das ist eine Mischung aus konzentrierter Salzsäure und konzentrierter Salpetersäure. Mhm. Das ist also richtig heftig. Löst Gold auf, genau, und fast alle Metalle. Menschen natürlich auch. Und ich glaube, die Supersäuren, die gibt's noch.
Was ist
das? Das sind meistens Mischungen aus den schlimmen Säuren. Also wenn zwei schlimme Säuren zusammenmischen, kommt eine noch schlimmere Säure raus.
Wenn ich mich dran erinnere, dann war das beim Säuren zusammenmischen. Ich glaube, Königswasser haben wir in der Oberstufe mal hergestellt. So, man muss doch sehr vorsichtig mit sehr kleinen Mengen vorgehen und sehr stark kühlen, weil das Zeug wird unfassbar heiß, oder?
Richtig, muss man im Eis kühlen. Gerade wenn man Säuren mischen will, muss man immer vorsichtig sein, damit die nicht zu schnell heiß werden. Oder wenn man zum Beispiel auch Säuren verdünnen will mit Wasser, auch kühlen, weil es reagiert sofort und wird dann ganz heiß, ganz viel Energie wird freigesetzt. Mhm. Die schlimmste Säure, das ist, glaube ich, die Fluorsäure mit Schwefelsäure zusammen. Das ist eine Supersäure. Die ist so 1 Billion Mal saurer als normale Schwefelsäure. Also so abgefahren. Hat natürlich nur
ist es dann so Alienspucke wie im Film?
Nee, ich wollte gerade fragen, wie viel Scoville die hat, weil bei so 1 Million Mal stärker, da kann man sich ja gar nichts mehr vorstellen. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Leute immer machen wollen, was überhaupt machbar ist, wofür braucht man denn solche Supersäuren?
Ja, das ist so ein Spezialgebiet der Chemie, wo sie genau ganz seltene Metalle auflösen wollen. Und das ist also sehr speziell, braucht man in der Praxis überhaupt nicht.
Okay.
Das ist so ein Randgebiet, das ist so speziell und so abgefahren. Das ist nur Forschung und hat keine technische Bedeutung in dem Sinne.
Herr Kornmüller, wir alle wissen ja, es gibt Säuren, ne? Aber wir wissen nicht mehr so richtig, wieso die eigentlich tun, was sie tun, warum sie so gefährlich sind. Was macht denn Säuren so gefährlich?
Ja, da gibt es vor allem das Maß für eine Säure. Das kann man mit dem Wasserstoff an sich vorstellen. Eine Säure hat immer Wasserstoff drin. Mhm. Und wie leicht so ein Wasserstoff-Ion, also Wasserstoff-Plus-Teilchen ist das dann, ein sogenanntes Proton, abgespalten werden kann, je leichter das geht, desto stärker ist die Säure. Also zum Beispiel Schwefelsäure kann ganz leicht seinen Wasserstoff abgeben. Und wenn Sie da Metall reinschmeißen, also Zink meinetwegen, dann wird sie sofort aufgelöst. Und das Zink macht es auch gerne, das freut sich richtig. Das gibt da so sein Elektron ab. Und das Wasserstoff nimmt die Elektron, wird dann zu Wasserstoffgas. Mhm. Das finde ich ganz toll. Und dann wird das dann aufgelöst.
Aha.
Man kann auch sagen, es wirkt stark oxidierend. Das ist so ähnlich wie beim Rosten. Ne? Da Sauerstoff macht gerne Reaktionen, ne? oxidiert alles weg, Eisen wird zu Rost, alles Fettdamm, alles zerbröselt. Mhm. Und die Sauerstoffsäuren, gerade diese Schwefelsäure, H2SO4, wenn ich meine Formel nennen darf, HNO3, Salpetersäure, alles Sauerstoff drin und der wird halt oxidieren, geht sofort auf die Sachen drauf. Egal, ob es jetzt Kohlenstoff ist, ob jetzt Haut ist, Metall ist, Papier, Zucker, wird sozusagen in Anführungsstrichen verbrannt mit dem Sauerstoff der Säuren.
Das also quasi Turboroster. Das sind Säuren. Ja, okay.
An,
ja,
Superroster.
Turbo-Oxidierer, Turbo-Verbrenner, kann man sagen, ohne Flamme, ohne Hitze. Hitze schon, aber
ohne Hitze, die man zuführt, klar. Jetzt frage ich mich, was machen Sie bei Ihren Shows mit Säuren? Bitten Sie Leuten, Ihnen eine Metallarmbanduhr zu geben und zeigen, wie schnell die weg ist? Oder?
Nee, ja, schön, genau. Nee, also ich versuche, ganz gefährliche Säuren versuche ich zu vermeiden oder auf ein Minimum zu bringen. Das ist wegen Transport, ich bin auf der Bühne, das ist eine Schweinerei. Ich versuche das immer zu umgehen und versuche das andere Mittel zu nehmen oder leichte Säuren, wenn überhaupt. Ich mache gar nicht so viel mit Säuren, aber es gibt einen. Wollen Sie was wissen? Was
ja, ich gerne natürlich.
Den Prometheus-Zünder, das ist ein uralt sozusagen erstes Streichholz, in Anführungsstriche. Das ist ein chemischer Anzünder. Das war eine Mischung aus Kaliumchlorat, sauerstoffreiche Verbindung und Zucker. War in so einem kleinen Papiertütchen drin. Mhm. Und ein Tropfen konzentrierte Schwefelsäure drauf tropfen lassen. Das war früher in einer Glasflasche drin. Und zerkneifen, dann läuft die Säure aus, reagiert mit dem Zucker, der wird rabenschwarz, wird viel, ganz heiß, viel Hitze und dann wird das Kaliumchlorat entzündet und gibt ganz viel Sauerstoff dazu und viel Sauerstoff, viel Verbrennung und da haben sie eine Selbstentzündung und eine riesige Stichflamme und dann haben sie das Papier am Brennen und können damit dann den Ofen anzünden und ein Feuerchen machen.
Sehen Sie, das haben wir früher in Spandau gemacht mit Kaliumpermanganat, Glycerin und Eisenwolle.
Richtig, das geht auch, genau.
Ja, der Spandau-Zünder.
In Wilmersdorf haben wir das gemacht mit irgendwelchen
Feuerzeug,
Bombenfunden, die nach dem Zweiten Weltkrieg übrig geblieben sind. Aber so hat jeder seinen Spaß.
Über die Welt der Säuren in der Chemie sprachen wir mit dem Chemiker, Entertainer und Autor Dr. Andreas Kornmüller. Mehr über ihn und seine Show erfahren Sie unter www.sciencecomedy zusammen und durchgeschrieben.de. Herr Kornmüller, vielen Dank und Vorsicht mit der Säure, ne?
Immer aufpassen, immer Schutzbrille aufziehen. Ganz wichtig.
Ciao.
Tschüss.
Jo. Tschüss.
In Ländern mit besonders schlechter Luft im asiatischen Raum sind sie an der Tagesordnung und an quasi jeder Straßenecke zu finden. Die Sauerstoffbars. Frische Luft gegen Bezahlung. Also ein bisschen wie Perry Air aus Spaceballs, ne?
Perry Air aus Hier nah Spaceballs. Ich glaube, Hier nah Spaceballs war der Film.
Genau, das war der Filmtitel.
Von Hier nah Mel Brooks.
Genau, richtig.
Richtig.
In der Hier nah Extended Version. Naja, das klingt halt irgendwie einfach echt wie eine total schräge Sache.
Stimmt.
Ja, also irgendwie bei 1984 falsch abgebogen. Und dann auch noch schön absurd weitergemacht. Und aus dieser Absurdität heraus hat die Filmemacherin Franziska Unger gemeinsam mit Camille Tricot den Kurzfilm Apokalypse Baby, We Advertise the End of the World gemacht, in der unter anderem eine Sauerstoffpfeife eine wichtige Rolle spielt. Und über ihren Film wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Wunderschönen guten Morgen, Franzi.
Hallo.
Guten Morgen. Bei Sauerstoffpfeife habe ich als erstes an Michael Jackson gedacht. Aber erklär uns mal, worum geht's in Apokalypse Baby?
Ja, also unser Film ist Apocalypse Baby und es ist eine Teleshopping-Show, in der wir Produkte präsentieren, die in der Klimakrise einfach hilfreich sind.
Mhm.
Und die Angst der Menschen vor der Krise wird halt dazu instrumentalisiert, einfach mehr zu konsumieren.
Mhm. Habt ihr eine, also ist das, spielt es eurer Meinung nach in unserer Zukunft? Ist es eine absurde Welt in einem Paralleluniversum? Habt ihr eine Zeit, in der das spielt oder ist das alles nicht näher definiert?
Es ist nicht näher definiert. Also es ist in der Zukunft, obwohl unsere Produkte eigentlich jetzt schon ziemlich hilfreich wären in vielen Gebieten der Erde. Und dass man sich wünschen würde, es gäbe vielleicht solche Produkte. Aber wir haben uns da nicht festgesetzt, genau in welcher Zukunft es ist. Es ist einfach... man zeigt einfach diese Absurdität in der Zeit, in der wir schon leben und die auf uns kommen wird.
Franzi, mit so einem gewissen Abstand ist ja auch alles, was heute im Teleshopping angeboten wird, relativ absurd. Ja. Wenn man aber, ich sag mal, mit so einem leichten Weinweichzeichner abends vor der Glotze sitzt und denkt, also so ein Gemüseschneider, kaufe ich.
Und man muss wissen, Sven kauft eine ganze Menge. Wie viel Teleshopping habt ihr euch dann angeguckt, um den Film dann zu machen?
Wie viele?
Mhm.
Wir haben uns schon einige angeschaut und es war auf jeden Fall interessant. Und ja, man wird wirklich, also die machen das nicht schlecht, ihren Job. Also man wird schon auf jeden Fall dazu gebracht, sich dann die Sachen auch wirklich manchmal zu wünschen, obwohl man mit gewissem Abstand schon weiß, okay, man braucht es nicht unbedingt.
Aber Franzi, was willst du denn machen? Ich meine, wenn dieses Collier, was eigentlich 20.000 Euro kostet, jetzt nur heute noch 3 Stück für 199 Euro zu haben sind, welche anderen Produkte außer die Sauerstoffpfeifen gibt es denn noch bei euch?
Also es gibt neben der Airpipe gibt's noch Resilient Sunrise. Das ist so eine Art Elektroschocktherapie für den Alltag, um immer die stärker werdenden Ängste oder Depressionen zu verhindern. Und dann haben wir noch unseren Wetterfrosch Claude. Das ist so eine Warnanlage. Es ist ein kleines Hologramm mit einem Claude drin. Das ist so ein kleiner Mensch, der auf einer Leiter sitzt und immer wieder hoch und runter geht, wie eben gerade Klimakatastrophen angezeigt werden. Also wenn die nächste Klimakatastrophe naht, steigt er seine Leiter hoch und man muss aufpassen, was dann kommt.
Oh Mann, das ist ja schlimm. Wir haben Angst vor der Klimakatastrophe. Bei euch gibt es gleich mehrere. Diese Sauerstoffpfeife, ist das, ist die stationär? Wie muss ich mir die vorstellen? Ist das so ein Modell Sigmund Freud oder eher eine Shisha?
Ja, es ist so eine Art Tasche, die so Art wie so eine Wasserpfeife funktioniert. Und diese Tasche kann man, also super unhandlich, und diese Tasche kann man immer mit sich tragen oder muss man mit sich tragen, um eben noch genug Sauerstoff zu bekommen.
Unser Produkt, super unhandlich, kaufen Sie es jetzt. Über Ihren Film Apokalypse Baby, We Advertise the End of the World, sprachen wir mit der Filmemacherin Franziska Unger. Der Film läuft aktuell bei dem Kurzfilmfestival Moving Images Open Borders zu finden unter miop.info. Vielen Dank für das Gespräch, Franzi. Viel Erfolg und weiter so.
Super, vielen Dank.
Danke, ciao.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist sauer.
Ja,
richtig sauer.
Ja, und die meisten Körperfunktionen sind super. Ja, solange sie uns keine Schwierigkeiten machen. Aber sie können nerven. Und dazu gehört dann auch die Magensäure bzw. deren Produktion. Also ich glaube, die ist wichtig für die Verdauung. Kann aber auch zu Sodbrennen führen. Und das ist ganz schlimm. Und ein guter Freund von mir wurde gerade auf Säureblocker gesetzt. Mit so einer Aussage wie, ja, ab ihr mal, das ist ganz normal. Die nehmen sie jetzt quasi, bis sie in die Kiste fahren. Das ist doch alles komisch. Also, wie ist das mit der Magensäure und der richtigen Balance? Das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heuer, mit dem ich schon oft groß und viel gegessen habe.
Ja. Und ohne Magen.
Ich glaube, keiner von uns hatte besonders bemerkenswertes Sodbrennen. Vielleicht sollte man immer mit ihm essen. Hallo Magnus.
Ich grüße euch. Vielleicht habe ich auch diskret nicht darüber geredet, weil ich mir keine Schwäche geben wollte.
Das ist gut sein. Möglich. Und ich meine, lass mich so sagen, bei dem, was wir alles in der Sendung ausplaudern, könnte ich es total gut verstehen, wenn du es versucht hättest. diese Magensäure-Sache, wann ist man das erste Mal so richtig darüber gestolpert?
Die ersten Studien kommen aus dem Jahr 1833. Und die sind insofern extrem bemerkenswert, weil ihnen ein Jagdunfall zugrunde liegt. Da hatte ein Kanadier sich irgendwie mit der Schrotflinte oder jemand hat ihn angeschossen. Jedenfalls hatte er eine Bauchverletzung mit Schrot. Und dann bildete sich, das passiert selten, aber es kann passieren, dann bildete sich eine Verbindung zwischen dem Magen, eine Fistel, ein Röhrchen, ein dauerhaftes Röhrchen, eine Verbindung zwischen dem Magen und dem Außen, der Haut außen. Und dann hatte man natürlich wie in einem wunderbaren Experiment eine Voraussetzung, um Zusammenhänge zu studieren. Wann produziert er Magensäure, wie viel und wie ist die und überhaupt? Das heißt, es war ein unglücklicher Zufall, der Patient hat wunderbar überlebt und es war der Jackpot für den Forscher.
Moment, der hat überlebt und hatte dann eine Zeit lang oder für immer einen kleinen Kanal, aus dem dann regelmäßig Magensäure troff und seine Klamotten durchlöchert hat? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau so. Warum sollte sich diese Fistel schließen, wenn man sie nicht von außen schließt? Und warum hätte man es? Nein, also soweit ich weiß, war das einfach eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Magen und außen. Oh Gott. Insofern eine ganz perfekte Messstation.
Okay, jetzt wissen wir also oder anders, seit 1833 weiß man, da ist irgendwas sauer da drin im Magen. Aber jetzt mal ganz kurz für uns zum Verständnis. Wenn jetzt Magensäure austräte, würde die mit meinen Klamotten irgendwas tun? Nee, oder? Ich meine, die greift ja auch eigentlich nicht das Fleisch oder die Magenschleimhaut an normalerweise, oder? Wie sauer ist das da drin?
Ich möchte dazu 2 Sachen sagen. Erstens mal finde ich es ganz bemerkenswert, dass ihr bei dem Gedanken, dass Magensäure auf der Haut austritt, an die Klamotten denkt, die sie zerstören könnte. Mhm. Da ist ja zunächst einmal auch die Haut, die ja empfindlich ist. Und die wird sich dadurch auch massiv entzünden. Magensäure ist sauer. Magensäure ist ein kunstvoller Cocktail aus Salzsäure aus Schleim, Pepsin, Labferment und so weiter. Ein ganz kunstvoller, funktioneller Cocktail. Aber die Magensäure ist so sauer, dass sie auf nüchternem Magen einen pH-Wert von 1 haben kann. Wenn du in eine solche Lösung die Hand reinhältst, ziehst du sie sehr schnell wieder raus und musst sie anschließend auch behandeln. Das tut sie richtig weh. Also Magensäure ist so sauer, dass sie, und da hattest du gerade Unrecht, nein, die kann Fleisch spalten. Also du kaust Fleisch und dann hast du ja aber immer noch große, große Fleischfetzen, die du in den Magen kriegst. Und das wird da zerstört, aufgespalten. Die Magensäure ist ein hochwirksame Flüssigkeit, vor der sich der Magen massiv schützen muss.
Wo der Sven ja auch hätte selber drauf kommen können, weil wir schon große Mengen Fleisch zusammen gegessen haben und sie irgendwie verdaut haben. Aber er hat ja ein Stichwort gesagt, nämlich Schleimhaut. Ich glaube, das ist ja auch genau das Ding. Wenn da genug Schleim ist im Magen, dann haben wir keine Probleme, richtig?
Genau. Wir haben dann keine Probleme, wenn wir genug Schleim haben. Also Magenzellen produzieren einen Teil der Salzsäure und der setzt sich erst im Innern des Magens zusammen, weil sonst die Zellen selber kaputt gehen würden. So, und wenn die Salzsäure, wenn der Magen gepuffert, also sozusagen eine Außenhaut geschützt hat durch Schleim, dann ist das okay. Aber die Magensäure darf auch den Magen nicht verlassen, nicht nach oben verlassen, durch eben dieses Sodbrennen, was Sie auch erwähnt haben.
Und das macht sie aber. Ist das eine Zivilisationskrankheit? Gab es das früher auch? Liegt es einfach daran, dass wir nicht mehr mit 38 im Schnitt ins Gras beißen, dass
oder,
wir so ein Problem haben?
Oder plötzlich im Liegen schlafen?
Genau.
es ist im Grunde mehr oder weniger alles. Also Aha. Es gibt Risikofaktoren, wenn viel im Bauch ist und gegen den Magen drückt, dann kann es zum Beispiel diese Salzsäure oder überhaupt den Magensaft in die Speiseröhre drücken. Risikofaktor, Schwangerschaft. Da ist viel im Bauch, nämlich ein Baby. Mhm. Risiko 2, Bierbauch. Da ist auch viel im Bauch, nämlich unfassbar viele, also große Mengen von Fett. Und diese Sachen können dazu führen. Es kann aber auch sein, dass der Eingang zum Magen, also die Trennung der Muskel, der sozusagen die Speiseröhre vom Magen trennt, dass dieser Muskel schwach ist und sich dem nicht entgegenstellen kann und dann eben der Druck ausreicht, etwas in die Speiseröhre zu drücken. Das wird zum Beispiel, bei Rauchern ist das ein Problem, weil Nikotin tatsächlich diesen Muskel schwächt. Mhm. Und da kann es eben zu diesem Sodbrennen kommen, das übrigens so eklig ist und sich so beunruhigend anfühlt und brennend anfühlt, dass die Engländer es Heartburn nennen, Herzbrennen, weil es auch von der Position her manchmal gar nicht leicht zu unterscheiden ist von einem Herzinfarkt.
Über die Magensäure sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Und nein, Sie baden gerade nicht Ihre Hände drin, sonst hätten Sie sie ganz schnell wieder rausgezogen, durften wir lernen. Magnus, vielen Dank und einen schönen sodbrennenfreien Sonntag dir.
Ich danke euch. Gruß aus Hamburg nach Berlin.
Danke.
Ja, Gruß an die Waderkant hier.
Ja, nicht? Und zwar von Dylan Bob mit I Want You. Sie hören 2 auf 1 auf Radio 1. Thema heute ist sauer.
Genau. Und 11.12 Uhr ist gut, weil wäre es 12.11 Uhr, dann wären wir gar nicht dran.
Nee, dann wären hier schon die Sonntagsfahrer.
Genau. Also, zum Thema sauer. Wir haben uns vorhin ja schon drüber unterhalten, dass du bist nicht der Megasäure-Fan.
Nee.
Aber was ich will, und ich habe auch gesagt, ich mag es nicht allzu sauer.
Ja.
Aber was ich wirklich mag, ist mir eingefallen, ist Sauerbraten. Okay. Und wir haben auch zum
zu
Thema.
Selten gegessen,
ja, wir haben auch in dieser Sendung ja schon mehrmals darüber gesprochen. Du hast selten Sauerbraten gegessen.
Ja. Ja.
Übrigens fand ich das sehr schön. Wir haben einen leicht erbosten Hörerbrief bekommen, natürlich. Ach. Aber nur einen, das hat mich wirklich gewundert, weil wir in der letzten Woche auch über Menschen, die Pferde essen, gesprochen haben.
Ja, ja, ja. War ja mit Ansage, dass da böse Sachen kommen,
ganz genau. Aber der Hauptvorwurf war jetzt gar nicht sozusagen, dass wir Pferde gegessen haben,
ja,
sondern dass wir so eine komische Mischung an Themen hätten. Und genau, und dann hat der oder die, ich möchte jetzt das anonymisieren, sinngemäß geschrieben, also jetzt würde dieser Mensch, jetzt hätten wir einen Hörer verloren, wo ich gedacht habe, okay, haben wir wahrscheinlich vorher nicht gehabt. Weil,
wollte ich gerade sagen, also ich meine, der kann die Sendung, also sagen wir mal so, das kann höchstens das zweite Mal gewesen sein,
vielleicht.
Weil spätestens beim dritten Mal ist doch jedem klar, was das Konzept der Sendung ist, wie Dieter Hunziger, unser Urredakteur, einst sagt, ja, ihr kommt immer von Arschbacken auf Kuchenbacken.
Genau.
Oder andersrum.
Ja, und das ist auch völlig richtig so. Und das ist auch völlig okay. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal dran erinnern, dass ich gerne Sauerbraten esse.
Ja.
Heute wird der in der Regel mit Rindfleisch gemacht. auch nicht mit Pferdefleisch. Finde ich auch total okay. Mhm. Ja. Und ich mag es sehr gern. Und du sagst, du hast sie nicht oft genug gegessen. Das ist interessant, weil du doch große Stücke Fleisch im Ofen, das ist doch eigentlich genau dein Ding. Also ja, das ist doch eigentlich so ein Rezept, was du machen könntest. Also,
ja,
du
wärst wahrscheinlich so typischer, wäre das clever. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie selber probiert. Also ja, kriege ich bestimmt hin. Aber ich habe ja auch kein Problem mehr mit andere aufwendige, lange gegarte oder auch geofente oder gegrillte Dinge zu tun. Aber das mit dem sauer Einlegen vorher und so, auf die Idee bin ich bisher einfach noch nicht gekommen. Aber ist vielleicht mal ein schönes Projekt für diesen Winter.
Was so mit Fisch, der eher sauer, ein bisschen säuerlich ist, so Breathering oder...
Breathering finde ich okay. Was ich liebe, ist Ceviche. Und Ceviche ist ja sauer gegart, also kalt, sauer gegarter roher Fisch, der in einer, wenn es gut läuft, Leche de Tigre, ja, also in einer Mischung aus Koriander, Chili und Limettensaft, quasi, da wird da reingelegt und in Peru sogar auch über Nacht, also nicht nur so kurz, sondern richtig lange. Und dadurch wird dann der, erst rosafarbene Fisch, das Filet, wird dann halt weiß, weil es wirklich wie gekocht aussieht, eben durch die Säure gegart. Und das ist geil.
Ich kenne Ceviche, ich mag Ceviche, ich nehme die Einladung an, vor allem, weil das ja nur die Vorspeise ist, bevor wir dann den Sauerbraten essen.
Finde ich total in Ordnung. Ceviche und Sauerbraten.
Ja,
super. Das und hinten dran mache ich uns eine Classic Margarita, wo du mir wieder erzählst, ich finde das sauer, ich finde das salzig.
Während du die Classic Margarita trinkst, esse ich den Eisfach leer. Das finde ich in Ordnung. Finde ich total gut. Das ist und lasse mir vielleicht vom Hausherrn, wenn ich gnädig bin, einen Gin Tonic mischen.
Ja, und ich könnte dir auch einen Espresso machen, der nicht sauer ist.
Dann würde ich das auch, würde ich akzeptieren.
Weißt du, langsam klingt es doch nach einem Plan.
Ja, sehen Sie, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum ich diese Sendung so gerne moderiere, dann haben Sie jetzt die Antwort. Wut ist dann doch eine bestimmende emotionale Komponente in dem Leben vieler Menschen. Manche regen sich furchtbar auf, weil der Chef viel döver ist als sie selbst oder der Angestellte viel döver ist als man selbst. Manche regen sich furchtbar auf, weil die Leute im Verkehr vor ihnen nicht genug auf die Tube drücken oder die Leute hinter ihnen viel zu sehr. Und manche regen sich auf und wissen nicht einmal, warum. Also, wir werden sauer und die Klugen von uns halten ab und zu inne und sagen, warum eigentlich? Also warum werden wir überhaupt sauer und warum werden wir über so einen Quatsch sauer? Und was machen wir vielleicht sogar, wenn wir sauer werden?
Die Klugen, aber warum stellen wir uns gerade die Frage?
Weil wir den Psychologen Michael Thiel angerufen haben. Schönen guten Morgen.
Moin, ihr seht mich gerade nicken, ne? Das stimmt alles, was ihr sagt. Ja.
Schön, das ist gut. Schön, da brauchen wir nur noch über das Warum sprechen.
warum wir sauer werden?
Ja, was in uns drin lässt uns denn überhaupt sauer werden? Also gibt es da irgendwie so einen Säurekessel, der überkocht, wenn irgendwas passiert oder was ist es?
Ja, das ist so die alte Psycho-Vorstellung. Ne? Wir haben so einen Dampfkessel in uns und wenn er dann so überblubbert, dann werden wir sauer und laut und so. Na, so einfach ist es nicht. Aber was tatsächlich stimmt, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht sauer zu werden.
Moment.
Es gibt alles, worüber wir ich heute Morgen auch. Ne? Ich laufe hier wie ein Blitz durch die Gegend, so bevor ich mit euch dann rede. Und denk mit meinen Gedanken, bin da bei euch so und fall sowas von auf die Schnauze, weil es ja Blätter und Herbst und Regen und sowieso. Und dann denke ich, oh nee, kann nicht angehen. Na, warum? Also ihr habt ja natürlich Schuld gehabt. Na, warum dann sonntags morgens und so und nur wegen Ruhm und Ehre und Haufen Geld, das kann es ja auch nicht sein. So, und dann habe ich mich aber wieder aufgerappelt und jetzt bin ich wieder fröhlich. Also, was psychologisch dahinter steckt, aus Frustration wird oftmals Aggression. Also wenn wir aus irgendeinem Grunde frustriert sind, und die Beispiele habe ich schon genannt, dann springt bei uns im Gehirn ein Teilchen, das hat so schön Amygdala. Könnt ihr euch merken, das ist ein toller Name, Amygdala. Das ist im Gefühlszentrum ein kleines Teilchen, was immer dann anspringt, wenn der Stress hoch wird und wenn Frustration folgt. Und Frustration kommt oftmals zustande, jetzt noch eine Theorie, wenn wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden. Das ist die Reaktanztheorie. Wir reagieren, wenn uns irgendein Spacken die Vorfahrt nimmt, wenn uns ein Kollege wieder mal sitzen lässt und wir müssen weiterarbeiten, der nimmt uns die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit. Und dann werden wir sauer und das auch mit Recht, verdammt nochmal.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Freiheitsgrade erhöhen. Also entweder selbstständig machen oder als Eremit irgendwo leben, nie wieder bei 2 auf 1 Interviews geben. Aber das ist natürlich eine harte Konsequenz. Ne?
Ja, nee, das ist vielleicht so der erste Gedanke, der hilft manchmal, dass man sagt, nö, also mit denen werde ich nie wieder reden, aber diesmal noch. Und dann kommt der Stresspegel runter. Aber Thema so, ja, er nimmt mir die Vorfahrt und ich werde sauer. Und jetzt können eure im Auto sitzenden Zuhörer mal ganz toll zuhören. Nämlich, die beste Reaktion ist, man fährt hinter diesem Typen hinterher, hält an der Ampel, nimmt ihn raus aus dem Auto. Nicht hauen, hauen tun wir nicht, aber macht ihn so richtig zur Sau. Das ist ein Frustrationsabbau, tatsächlich Stressabbau. Bewegung ist Nummer eins. Nicht hauen, aber den anderen mal sehr deutlich machen. Und das ist das Evolutionäre. Aggression bedeutet auch immer, wir zeigen der Welt, ich bin sauer, Vorsicht, Obacht. Irgendwas ist hier verkehrt. Nicht jetzt irgendwie doof anmachen, sonst gibt's Probleme.
Ja, das Problem ist nur, manchmal ist der vorne im Auto sitzt, größer und stärker. Was dann? Ich meine, dann ist noch mehr Bewegung angesagt, nämlich das schnelle Wegrennen, oder?
So, also, oder nur den Stinkefinger oder
ja,
sowas.
Jetzt ist es ja umgekehrt so, ich kann ja auch einfach als Gegenüber, ich sag mal, als der sozusagen vielleicht irgendwie gerade einen sauren Menschen gegenüber hat, cool reagieren. Also als der vorne im Auto sitzt oder, keine Ahnung, wenn die Partnerin zu Hause zu Prinzessin Amygdala mutiert, kann ich sagen, okay, lass raus, Baby, alles gut, gleich ist wieder alles vorbei. Das würde doch sozusagen den Druck aus der Sache komplett rausnehmen. Also eigentlich ist es doch ganz einfach, oder nicht?
Theoretisch, ja, praktisch, wissen wir alle, geht nicht. Also jetzt nehmen wir mal, also der Ursprung der ganzen Geschichte ist ja schon in der sogenannten Trotzphase bei uns, als wir klein waren, zwischen 2 und 4. Nennt man neuerdings auch Autonomiephase. Das heißt, wir wollen, hört sich besser an. Ne? Das heißt, der Kleine oder die Kleine will alles sofort und jetzt haben. Das ist normal. Die Worte ich, nein, haben wollen und alles sofort, das ist in deinem Gehirn dann irgendwann mal drin und das nennt man dann eben Freiheiten ausleben. So, und da haben wir die Quengelware am Supermarkt und dann will der Kleine natürlich noch das Eis und kietet sich und schmeißt sich da dann hin. So ist es. Und nur mal so für junge Eltern, ihr könnt euch den Wolf reden, es passiert nichts, weil das Gehirn von dem Lütten ist im Shutdown. Also da kommt nichts an, keine Argumente. Hinterher gerne drüber reden, aber in der Zeit möglichst liebevoll mehr oder weniger dabei bleiben und es wird sich auch beruhigen. Und so ähnlich, ihr Lieben, wird es auch bei Erwachsenen sein. Also wenn du mit deiner Süßen oder mit deinem Süßen ein Problem hast und der ist so sauer, dann ist das ein Bindungstest. Das heißt, du findest dich gut, was er sagt und macht oder sie, aber du bleibst trotzdem da, weil du den Kerl oder die Frau ja lieb hast. So, und das bindet auch wieder euch ein bisschen stärker aneinander.
Puh, jetzt, ich hab gesprochen. Das macht Sinn. Das finde ich, jetzt, das erklärt einiges. Jetzt könnte man ja noch einen anderen Weg gehen und sagen, ich achte eigentlich darauf, lange bevor ich sauer werde, in meinem Leben für etwas zu sorgen, was, glaube ich, in den asiatischen Philosophien Gleichmut genannt wird. Also ich mache mir klar, dass das Leben ein Prozess ist, auch der Weg von A nach B. Selbst der Mensch, der irgendwie vor mir einschert und dann nicht genug Gas gibt, das ist eigentlich nur Teil eines großen ganzen Lebens, das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also dann komme ich halt 10 Minuten später ins Kino, aber ich kann ins Kino gehen und mir sogar noch die Nachos leisten. Also ist das eine gute Strategie?
Ja, wunderbar. Ich höre begeistert zu. Das ist, wir nennen das auch Psychologie Reframing. Das heißt, dass ich auch scheiße Gold mache. Das heißt, dass dieser blöden Situation. Ja, das können wir Psychologen immer gut, das machen wir immer. So, wir machen aus Blödsinn, also aus Mist machen wir immer Gold. Dass man das dann wirklich tatsächlich auch so umdeutet. Und ganz wichtig, Leute, ob wir uns aufregen oder nicht, es ändert nichts an der Situation. Nur dein Blutdruck steigt und du landest dann hier mit dem Herzinfarkt in der Notaufnahme und so. Also, nee, gib dem anderen nicht die Ehre, dass du sauer bist auf ihn. Nein, das tust du nicht. Die Ehre, die Zeit, die tust du, das gibst du ihm einfach nicht. Nein, machst du nicht. Punkt.
Warum wir sauer werden, warum wir es lieber nicht tun sollten, das besprachen wir mit dem Psychologen Michael Thiel. Seinen Podcast Psychologen beim Frühstück gibt es übrigens auch immer sonntags und der macht gar nicht sauer. Schön reinhören. Vielen Dank, Herr Thiel.
Dankeschön.
Tschüss. Übrigens, wenn es nicht klappen sollte mit dem nächsten Interview, ich sage nur, dann schmeiße ich mich hin und dann brülle ich und trommel ich, bis es klappt. Ja? Das wollte ich an dieser Stelle nur mal gesagt haben.
Ich freue mich schon drauf.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Sehr sauer.
Wie wohl so komisch Presse? Davon bist du besessen? Ich wage es bewerbärme. Ich habe Fibrome bebeffen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.